ganz herzliche Grüße ausrichten von Michael. Es war ihm heute nicht möglich, ist ein Termin dazwischen gekommen. Hat er mich schon vor ein paar Tagen darum gebeten, ob ich vielleicht einspringen könnte. Wer mich gerne hört, nächste Woche komme ich auch wieder. Wer mich nicht so gerne hört, nächste Woche komme ich trotzdem wieder. Eine kleine Werbung in eigener Sache. Ich lege nachher hinten die Teile hin. Einladung zum Haus Lachen-Speyerdorf, ein Diakonissenheim dort, christliches Gästehaus an der Weinstraße. Urlaub für Generationen ist der Oberbegriff. Das heißt, wenn man eine Woche Urlaubferien machen will, ich bin dort als Redner dabei, in der zweiten Augustwoche zum Thema Angenommen sein. Wie kann es anders sein? Es wird auch natürlich um die Frau gehen, wo Jesus dann gesagt hat, wer von euch ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein. Dazu, wie gesagt, wenn jemand Interesse daran hat, da hinzukommen, hinten stehen auch die Preise, was es kostet und so weiter. Ich lege einfach die Flyer nachher draußen hin. Ich würde sagen, ich bete nochmal kurz mit uns, dass wir uns auf die Predigt auch einstimmen können. Himmlischer Vater, so will ich dir von Herzen Danke sagen, was wir eben alles gesungen haben, wunderbare Worte. Zu wissen, du bist derjenige, in dem wir das Leben finden. Und jeder darf zu dir kommen, jeder wird noch angenommen. Hab Dank, dass du dieser großartige, wunderbare Gott bist, der immer noch mit offenen Händen, mit offenen Armen dasteht, weil du uns Menschen liebst. Du willst nicht, dass ein einziger verloren geht, aber oft schlagen wir selbst die Türen vor dir zu. Ich möchte dich darum bitten für diesen Abend, dass du unsere Herzenstüren weit öffnest, dass wir verstehen können, worum es dir geht mit Gemeinde. Und dass wir auch als veränderte Menschen nach diesem Gottesdienst nach Hause gehen können. Amen. Stell dir vor, du wohnst in einer Stadt, beispielsweise Pirmasens, wo es mehrere Gemeinden gibt. Nein, ich nehme nicht Pirmasens, denn ich weiß nicht, ob es diese Gemeinden hier gibt, von denen ich gerade rede. Da ist eine Gemeinde, der Leiter hat das Sagen, er hat das Zepter fest in der Hand. Die Gemeinde darf zum Gottesdienst kommen, aber nichts beitragen. Es gibt in der Familie des Mannes vielleicht sogar noch einen etwas musikalisch begabten Jungen, der dann Musik macht. So ist das Ganze ein Familienunternehmen und die Gemeinde kommt einfach, darf inhalieren quasi und dann auch wieder gehen. Spenden bitte an der Tür abgeben. Ist man in solch einer Gemeinde gerne? Ich weiß es nicht. Mir fehlt da was. Oder in der gleichen Stadt eine andere Gemeinde. Jeder darf seinen Beitrag leisten, egal ob jung oder alt oder Mann oder Frau, ganz egal. Es gibt auch keinen richtigen Leiter. Man ist einfach nur ein loser Haufen. Und wer kommt, kommt. Und wer was macht, macht was. Und wenn es nicht läuft, auch nicht schlimm. Wir sind einfach so fröhlich, dass wir da sind. Auch nicht ganz so das Richtige. Oder eine andere Gemeinde, die betont Mission so stark, dass sie jeden Samstag auf die Straße geht und wenn Leute dann zum Glauben kommen und sonntags in den Gottesdienst kommen, weiß man gar nicht, was man mit denen anfängt. Da fehlt auch was. Ihr merkt, bei allen Gemeinden irgendwo ist ein Schwachpunkt. Und ich glaube, da können wir unsere Gemeinde mit hineinnehmen. Ich kenne keine Gemeinde, die keinen Schwachpunkt hat. Spätestens wenn ich da bin, dann hat die Gemeinde einen Schwachpunkt. Ich finde es dann manchmal schrecklich. Ich meine, ich komme von einer Bibelschule in Prag damals, als ich in Prag war. Man kommt raus aus Prag und es ist so ähnlich wie mit falschen Geldscheinen und echten Geldscheinen. Wie kriegt man es hin, dass jemand unterscheiden kann, falsch zu echt, indem er sich mit den echten so intensiv auseinandersetzt, dass er weiß, das ist ein echter. Und er sieht die Fälschung. Genauso, man kommt aus Prag heraus, man weiß genau, was in der Bibel steht, und man kommt in die Gemeinde und denkt sich, das geht ja überhaupt nicht, was die hier machen. Da ist was falsch und dort ist was falsch und hier ist was falsch. Man ist so richtig drauf fokussiert. Liegt nicht an Brake, es liegt nicht an dem System, was sie dort fahren. Es ist allgemein. Wir sind ganz schnell gepolt, jeder Mensch, dass wir Fehler sehen beim anderen. Immer sehen wir etwas, was nicht in Ordnung ist, und wenn man dann in eine Gemeinde kommt, sieht man sofort, wo es schiefläuft. Man meint zumindest, man sieht es sofort. Wenn man dann genauer nachgräbt, dann findet man plötzlich, oh, ich verstehe langsam, warum die Gemeinde so läuft. Die Gemeinde hat eine Geschichte. Vielleicht hat die Gemeinde schon anderes ausprobiert und kam nicht zu einem guten Ergebnis, sondern es ist zerbrochen, also hat man sich auf diese Variante geeinigt. Ich finde interessant, wenn ich das Neue Testament lese, dass Paulus keine Angst hatte vor schwierigen Gemeinden. Er war in allen Gemeinden, da war eine Gemeinde, die man heutzutage als Pfingstler oder als charismatische Gemeinde bezeichnen würde, das war die Gemeinde in Korinth. Eine Gemeinde, die sehr stark die Gaben betont und was für Zwistigkeiten die da gehabt haben und wie viel die geduldet haben, schrecklich, das wird heute keine Pfingstgemeinde mitmachen. Aber Paulus hatte keine Angst, auch dieser Gemeinde zu schreiben, ich habe euch lieb und ich bete immer für euch. Paulus hatte keine Angst, auch der Gemeinde in Galatien, interessanterweise eine Gemeinde, wo er nicht groß schreibt, ich bin Paulus, ich bin Apostel, ich grüße euch erstmal oder so irgendwas, hat er gar nicht zu Beginn, sondern zu Beginn erstmal, hier kommt der Hammer, bei euch läuft ganz viel falsch. Paulus schlägt rein bei dieser Gemeinde in Galatien, damit hat er auch keine Probleme, weil er weiß, er hat sich aufgeopfert für diese Gemeinde und diese Gemeinde hat irgendwann den rechten Weg verlassen. Sie wollten wieder weg von diesem aus Gnaden gerettet hin zu, ich will selbst etwas tun, damit ich am Ende sagen kann, guck mal, ich habe es in meinen eigenen Händen gehabt, dass ich in den Himmel gekommen bin. Paulus hat mit beiden Gemeinden Briefe geschrieben, hat mit ihnen Kontakt gehabt und hat ihnen beiden gezeigt, dass etwas falsch ist bei ihnen. In einer Gemeinde in Kolosse, ein Rundbrief, den er dort geschrieben hat, diese Gemeinde hat sich mit okkulten Dingen befasst. Sie haben Engel verehrt. Sie haben ganz besondere Tage in den Mittelpunkt gestellt. Das ist ein besonderer Tag und den müssen wir feiern. Und was, du willst nicht mitfeiern? Dann kommst du bitte raus aus unserer Gemeinde. Jede Gemeinde hat irgendwo einen Schwachpunkt gehabt und Paulus war sich nicht zu fein, mit diesen Gemeinden trotz allem ganz anders zu reden. Und das ist etwas, was mich auch zum Thema heute führt. Paulus hatte Sehnsucht nach diesen Gemeinden. Das Thema, warum komme ich gerne in die Gemeinde? Ein ganz wichtiges Thema und ich hoffe, dass das, was wir heute Abend betrachten wollen, uns dazu hilft, auch zu sagen, ja, ich freue mich auf Gemeinde, auch wenn Gemeinde nicht immer so läuft, wie ich mir das vorstelle, auch wenn Gemeinde vielleicht hier und da ihre Schwächen hat, aber ich liebe Gemeinde. Als ich damals in Brake war, in der Bibelschule, hatte ich einen Lehrer, der hieß Paul Timplin und Paul Timplin sagte einmal diesen wunderbaren Satz, wenn Jesus bereit war, für die Gemeinde zu sterben. Wer bin ich, dass ich sage, die Gemeinde ist mir nicht so viel wert? Er hat alles gegeben und hat mich in die Gemeinde reingebracht. Dann darf ich mich auch in die Gemeinde einbringen. Und ich weiß, ich habe mit Menschen zu tun. Und wo Menschen sind, da menschelt's. Da gibt es immer Probleme. Ich will uns heute nicht auf das Thema einstimmen, falsche Lehren, die es in den einen oder anderen Gemeinden gibt. Sicherlich, es gibt haufenweise falsche Lehren, das ist eine andere Thematik. Heute geht es mir einfach mal, die Grundlage zu legen und wir gucken genauer in den Römerbrief, um genau zu sein, das erste Kapitel. Wir machen das gerade im Missionsdienst dienstags morgens durch, lesen den Römerbrief gemeinsam und beim Lesen sind mir so ein paar Sachen einfach wichtig geworden, die ich uns jetzt mitgeben will, wo ich denke, auch Paulus würde sagen, doch, ich liebe die Gemeinde, obwohl er die Gemeinde gar nicht kannte. Was aber auch nicht ganz stimmt, wir werden es aber gleich sehen. Es sind drei Aspekte aus dem Römerbrief, gerade aus diesem Vorwort im Römerbrief, was Paulus sagt und was ich mir denke, das ist die Basis. Und wenn wir diese Basis haben, dann können wir auch manchmal mit schwierigen Situationen viel leichter umgehen, weil wir wissen, es hängt nicht von uns ab, sondern es hängt von unserer Haltung zu Gott ab. Der erste Gedanke, Gott hat uns zu seinen Zwecken aus dem Dunkel der Welt herausgerufen. Ein ganz wichtiger Aspekt. Gott hat uns zu seinen Zwecken aus dem Dunkel der Welt herausgerufen. Wir finden im Römerbrief in diesem ersten Abschnitt, in den ersten sieben Versen, und wir gucken nur vier Verse davon an erstmal. In diesem ersten Abschnitt hat er dreimal ein Wort verwendet. Guckt mal, ob ihr dieses Wort findet. Paulus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Rom, Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hatte. Darum gilt mein Auftrag an euch in Rom, euch, die ihr von Jesus Christus berufen seid. Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Welches Wort kommt dreimal vor? Und es ist nicht uns oder mein oder berufen. Sehr schön. Hier oben, Paulus ist zum Apostel berufen, die Gemeinde ist von Jesus Christus berufen und hier noch einmal die Betonung, Gott hat euch berufen. Wenn man berufen ist, dann fragt sich immer, wozu und was genau hat Gott da vor? In dieser kurzen Vorstellung hier sagt Paulus zuerst einmal, ich bin ein Diener Jesu Christi. Das heißt, wenn man Paulus kannte, am Anfang war er kein Diener Jesu Christi. Er dachte, er dient Gott, indem er die Gemeinde verfolgt und plötzlich begegnet ihm Jesus und sagt ihm, warum verfolgst du mich? Und er erlebt eine 180-Grad-Wende in seinem Leben und wird ein Diener Jesu Christi. Was für ein tolles Zeugnis über diesen Mann, das er über sich selbst ausstellen kann, mit vollem Recht. Er hat sich dann eingesetzt für die Sache Jesu. Und dann schreibt er hier, Gott hat mich zum Apostel berufen. Nicht jeder ist zum Apostel berufen. Theologische Fragen gibt es heute noch Apostel? Ich glaube nicht, aber Paulus, zu seiner Zeit gab es Apostel. Das waren diejenigen, die sozusagen die Lehre, die Basis gelegt haben. Und er wurde berufen von Gott, genau das zu tun. Was? Herausgerufen aus seinem alten Leben, aus dieser Dunkelheit seines Lebens, hineingerufen in einen Dienst für Gott. Paulus schreibt hier an eine Gemeinde, die er gar nicht kannte. Dieser Brief, dieser Römerbrief, ist ein ganz herausragender Brief, eine systematische Abhandlung dessen, was Glauben eigentlich ist. Und er zeigt in den ersten paar Kapiteln erst einmal Gerechtigkeit Gottes. Keiner hat sie. Keiner von uns, die wir hier sitzen, kein noch so guter Mensch hat die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit, die man braucht, um vor Gott gut dazustehen. Keiner hat sie. Das zeigt Paulus erstmal auf. Und dann zeigt er, es gibt nur einen einzigen Weg. Kapitel 4. Abraham. Er hat diesen Weg gegangen. Das heißt, Abraham glaubte dem Herrn. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Der Glaube ist der einzige Weg, wie man vor Gott gerecht werden kann. Und dann führt er weiter aus, was hat es mit dieser Gerechtigkeit und am Ende auch, was hat es mit meinem Leben zu tun, diese Gerechtigkeit wirklich umzusetzen im Leben. Paulus schreibt hier, wie gesagt, diesen großen Brief, 16 Kapitel, an eine Gemeinde, die er persönlich noch nie besucht hat. Er will das Evangelium vorstellen. Und das Interessante ist, wenn man so denkt, oh, er kannte keinen in der Gemeinde, das stimmt nicht. In Kapitel 16 schreibt Paulus, die Phoebe, diese Diakonin, anscheinend nimmt sie gut auf, anscheinend hat sie den Brief überbracht. Und dann fängt er an, grüßt mir. Und wenn es heißt, grüßt mir, er schreibt in dem Brief, grüßt mir den, dann heißt das, die Leute waren dort vor Ort. Grüßt mir Prisca und Aquila. Priscilla und Aquila, zwei Leute, die er sehr gut kannte, mit denen er ganz eng zusammengearbeitet hat, über Jahre hinweg. Dann grüßt mir Epänetus, das war der erste Gläubige in der Provinz Asien. Grüßt mir Maria, ich weiß nicht, welche Maria gemeint ist, es gibt so viele. Grüßt Andronikus und Junia, das sind Landsleute von Paulus, Gefängnisinsassen, die mit ihm das Gleiche gelitten haben. Grüßt Ampliatus, mein lieben Freund. Grüßt Urbanus, Stachys, Apelles, Aristobulus, Herodion, Narzissus, Tryphena und Tryphosa, Persis, Rufus und seine Mutter, Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas. Ich habe ganz schön lang geübt, um diese Worte richtig auszusprechen. Wow, ich bin durch. Ich weiß nicht, wie viele Leute sind wir hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 23. ungefähr so viele Leute grüßt er hier im Brief. Das ist nur ein kleiner Teil dieser Gemeinde gewesen. Unglaublich, Paulus kannte schon Leute dort und die Leute kannten ihn. Die Leute wussten genau, was Paulus lehrt. Und trotz allem schreibt er noch mal ganz kurz in 16 Kapiteln, was ist das Evangelium, um einfach vorzubereiten. Paulus kannte viele Leute und trotzdem kannte er nicht alle. Und dann nennt sich Paulus hier Diener. Und direkt danach fällt, wie gesagt, dieser Ausdruck, Gott hat mich berufen zum Apostel. Er hat mich ausgesandt. Ein Apostel ist ein Gesandter. Er hat mich berufen, ausgesandt zu sein, um das Evangelium, um diese Botschaft bekannt zu machen. Das ist meine Aufgabe. Berufung hat damit zu tun, dass wir wandeln in einem neuen Leben. Nicht mehr so wie vorher. Aus dem Dunkel heraus, in etwas Neues gestellt. Das hat Paulus erlebt und Paulus schreibt der Gemeinde, auch ihr seid von Christus berufen, raus aus dem alten Leben hin in ein neues Leben, um Menschen diese wunderbare Botschaft weiterzugeben. Es kann sein, dass du nicht ganz weißt, obwohl du noch so lange als Christ unterwegs bist, dass du nicht weißt, was dein Auftrag ist, was deine Aufgabe ist, hier vielleicht in der Gemeinde. Dass du immer noch am Suchen bist. Ich will uns hierfür ein kleines Beispiel mal geben. Es waren vier Jungs an einem schönen See. Was machen Jungs an so einem schönen See? Natürlich, sie gehen auf den See. Wie kann es anders sein? Das Eis zerbricht, ein Junge droht zu ertrinken. Er ist in den See reingefallen, das Eis wurde brüchig. Der größte von den anderen Jungs, der drumherum stand, schmeißt sich schnell aufs Eis, geht langsam nach vorne und kriegt ihn zu schnappen und zieht ihn wieder hoch. Und so wurde er gerettet. Später kommen sie dann in den Ort rein und die Leute fragten, ja, was habt ihr denn alle gemacht? Der erste sagt, ich bin leider in den See reingefallen. Der zweite sagt, ich habe ihn wieder rausgezogen. Der dritte sagt, ich habe den Großen festgehalten, falls er auch irgendwie einbricht, damit da nichts passiert. Und der Kleinste, der vierte, sagte, und ich habe laut geschrien. Alle vier Personen kommen auch in der Gemeinde vor. Einer steckt in einer großen Not. Und glaubt mir, nicht nur einer. Aber es kann sein, dass jemand neben dir sitzt, der in dem Moment gerade ein Starker ist, der dir helfen kann. Einer, der sagt, ich bin da, ich ziehe dich raus, ich gehe mit dir gemeinsam diesen Weg. Ich habe da eine Idee, was man machen kann. Lasst uns gemeinsam da anpacken. Der Dritte steht im Hintergrund und betet für die ganze Sache. Einer, der vielleicht gar nicht so viel vorne mit anpacken kann, aber er kann im Hintergrund mitbeten. Und dann gibt es da noch den Vierten, der einfach nur auf die Not der anderen aufmerksam macht. All diese vier Charaktere gibt es in der Gemeinde, Gott sei Dank. Paulus schildert hier die Situation quasi von einer Familie. Wir sind berufen. Gott hat uns rausgezogen aus der Welt, um eine neue Familie mit ihm als Vater zu sein. Und in einer Familie darf man und soll man aufeinander achten. Wunderbar. Ich bin nicht allein unterwegs. Ich freue mich wirklich, hier ganz viele Schwestern und Brüder sitzen zu haben. Alle brauchen einander. Welche Gabe hat Gott dir gegeben? Ich weiß es nicht. Aber setz sie ein für Gottes Zwecke. Warum ging Paulus gerne in die Gemeinde? Weil er als erstes wusste, Gott hat mich herausgezogen. Er hat mich gerufen. Er hat mich berufen. Aus dem alten Leben raus in etwas ganz Neues. In eine wunderbare Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Ich sage euch mal kurz das griechische Wort. Merkt es euch. Wir brauchen es gleich nochmal. Das Wort heißt einfach Kaleo. was dort steht für berufen. Kaleo. Er hat uns gerufen, er hat uns berufen. Das ist dieser Gedanke. Ein zweites, was wir mitnehmen können. Im Zentrum steht Christus allein. Und das finde ich so beachtlich bei Paulus, wenn man hier liest, am Anfang Paulus, Diener Jesu Christi an die Gemeinden, bla 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 bla, denkt man, oh nein. Gucken wir uns den Text mal genau an, was da steht. Paulus, Diener Jesu Christi, schon das dritte und vierte Wort. Das ist mein Zentrum, darum geht's. Jesus Christus. Ich sage euch kurz, wer ich bin, aber dann in welcher Beziehung, in welcher Autorität stehe ich eigentlich hier gerade? Was ist das Entscheidende? Nicht ich bin entscheidend, sondern Jesus Christus. Ich bin nur ein kleiner Diener. An die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen, dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hat. Es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Schon wieder kommt Jesus drin vor. Dieser Jesus Christus stammt seiner irdischen Herkunft nach von David ab. Und nachdem er, Jesus Christus, von den Toten auferstanden ist, ist ihm Jesus Christus, wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm, Jesus Christus, als dem Sohn Gottes zukommt. Wisst ihr was? Immer wieder betont er, Jesus Christus, das ist meine Botschaft. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott mich in seiner Gnade zum Apostel für alle Völker gemacht, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben. Und damit dadurch sein Name geehrt wird. Darum gilt mein Auftrag auch euch in Rom, euch, die ihr von Jesus Christus berufen seid. Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen, ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus braucht keine Sekunde, um zum Thema zu kommen. Paulus, ein Diener, ich erzähle euch mal von Jesus. Jesus hat das gemacht, Jesus ist das, Jesus. Es geht immer nur um Jesus. Später kommt das nicht mehr so häufig vor, aber hier am Anfang, weil er sagt, das ist das Wesentliche. Und ehrlich gesagt, für mich ist das der Punkt, der Hauptpunkt, weshalb ich Gemeinde liebe, weil es um Jesus geht. Wenn es in einer Gemeinde nicht um Jesus geht, habe ich meine Probleme. Dann weiß ich genau, ich werde die Gemeinden nicht verurteilen, aber ich werde die Gemeinden darauf hinweisen müssen, bei euch ist das Zentrum nicht mehr das Zentrum. Dass das, was Paulus hier zeigt, das Zentrum ist Jesus Christus. Er ist ein Berufener, deshalb kommt er gerne in die Gemeinde, raus aus dem alten Leben, aber jetzt das Zentrum seines Lebens ist Jesus. Paulus zeigt hier, das Hauptaugenmerk ist Jesus. Schon die Propheten haben im Alten Testament vorbereitet, die wussten genau, irgendwann kommt der. Wer? Jesus. Das hat er in Vers 2 gerade gesagt. Und dann sagt er, dieser Jesus, er stammt von David ab. Hey, der Rüdiger stammt von Udo ab. Kennt ihr den Udo? Nö. Das ist mein Papa. Aber kennt keiner. Aber bei David, da klingelt es hoffentlich. David, wir müssen früher anfangen bei Abraham. Gott hat Abraham ausgesendet und gesagt, in dir werden alle Völker gesegnet werden. Und dann spitzt sich's zu auf seinen Sohn Isaak. Isaak bekommt genau die gleiche Verheißung. Und dann spitzt sich das weiter zu auf Jakob, auch Israel genannt. Diese 12 Stämme Israels, die dann später daraus entstanden sind. Und dann spitzt sich das weiter zu irgendwann bis hin auf Juda. Und bis hin auf David. Und dann, wenn man genau weiterschaut, gibt es irgendwann Könige, Judas, also Nachkommen Judas. Und irgendwann war einer dabei, der was Schlechtes gemacht hat. Und Gott sagt, aus dir kommt die Nachkommenschaft nicht. Das Verrückte ist, im Matthäusevangelium wird dieser Stammbaum aufgezeigt, der nicht zum Ziel führt. Und das heißt, Vorfahren von Jesus in irgendeiner Weise. Wenn man Matthäus-Evangelium liest, sieht man im Matthäus-Evangelium den Stammbaum von Josef. Und Josef war nicht der leibliche Vater Jesu, es war der Adoptivvater. Aber auch Josef, Josef war von der Linie von Juda, von David und so weiter herkommt. Wenn man dann im Lukas-Evangelium liest, da hat Gott gesagt an einer Stelle hier, von dir wird mir der Nachkomme kommen. Und dann ist im Lukas-Evangelium Kapitel 3 ist dann diese andere Linie aufgezeigt, die bis hin zu Maria geht. Das ist der Stammbaum von Maria. Und von ihr stammt Jesus ab. Also Gott hat alles wunderbar vorbereitet. Und das zeigt er hier, dem Fleische nach stammt dieser Jesus von David ab. Und wir können auf beide Seiten gehen, aber die richtige Linie ist diese, wo auch körperlich bis Maria alles durchgeht. Interessant, wie genau Paulus das hier schildert, dass ihr alle wisst, es geht zurück auf die Juden, es geht zurück auf David. Und in ihm hat sich das alles erfüllt. Diese Verheißung, die David bekam, hat sich in Jesus erfüllt. Und dann kommt er weiter zu dem Punkt, die Auferstehung macht deutlich, jeder Mensch von uns stirbt einmal, aber Jesus ist auferstanden. Und weil er auferstanden ist, zeigt das, der Tod hatte keine Macht. Er ist der Herrscher über den Tod. Er ist der Herrscher über alles. Und so wurde er am Ende wieder eingesetzt. Er hat seine Herrlichkeit nur für einige Zeit verborgen, als er Mensch wurde. Hat sie abgelegt. Aber als er dann wieder auferstanden ist, ist er aufgefahren zum Himmel und von dort wird er kommen in Macht und Herrlichkeit. Das zeigt uns Paulus hier im Römerbrief am Anfang auf. Er, der ein Verfolger der Gemeinde war, ein schlechtes Leben geführt hat, er bekam plötzlich ein neues Leben, ein neues Herz. Und am Ende kommt er zu dem Punkt, alle Menschen müssen dieses Evangelium hören von Jesus. Denn es gibt keinen anderen, in dem es Heil gibt. Paulus macht hier in dem ganzen Abschnitt deutlich, es geht nur um Jesus Christus im Zentrum. Wenn der nicht in deinem Zentrum ist, hast du die Hauptsache verpasst. Ich hoffe, dass Jesus in deinem Zentrum ist. Wenn nicht, mach's heute fest. Du weißt nicht, wie lange du noch lebst. Paulus macht deutlich, Jesus im Zentrum der Gemeinde, er ruft aus dem alten Leben, er gibt einen neuen Auftrag. Schon im Alten Testament, die Propheten haben alles vorbereitet und gewusst, irgendwann kommt dieser zentrale Punkt der Menschheitsgeschichte, Jesus Christus. Und am Ende Jesus in Macht und Herrlichkeit. Ich habe irgendwann mal ein Buch gelesen von A.W. Tozer. Ein Buch zum Wesen Gottes. Das heißt, er versucht da von der Bibel herzukommen und zu zeigen, was ist Gott eigentlich? Wenn ich die Bibel lese, was für ein Bild von Gott entwirft sich da? Wie ist Gott? Wir sollen uns keine Bilder machen, aber Gott hat uns die Bibel gegeben. Das heißt, wir können nachforschen, nachgucken, wie ist er? Und wir werden nur sein Wesen verstehen. Ein bisschen. Heißt nicht, mein Gott ist jetzt ein Baum und den muss ich anbeten. Der größte Quatsch, nein, sein Wesen. Wie geht er mit uns Menschen um? Das ist das Wunderbare. Und Tozer sagte am Anfang dieses Buches, wie groß ist dein Bild von Gott? Wenn du ein kleines Bild von Gott hast, wenn dein Gott nicht mal in der Lage ist, irgendetwas zu machen, dann wirst du auch zu diesem Gott nie großes Vertrauen haben und nie viel von ihm fordern, weil du sowieso denkst, ach, der macht sowieso nicht. Aber wenn du weißt, dein Gott ist von den Toten auferstanden, das heißt, auch der Tod ist nicht die letzte Grenze für ihn. Er steht da drüber. Dann kannst du ganz viel fordern, nämlich alles. Kannst ihn bitten um alles und er wird es dir geben. Weil er dich liebt. Was für ein Bild hast du? Es geht bei Paulus darum, Christus im Zentrum. Es geht nicht darum, Paulus im Zentrum. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Mann kennt. Habt ihr ihn schon mal gesehen? In Indien, jawohl, Sadhu Sundar Singh. Ein beachtlicher Mann, der als Evangelist in Indien unterwegs war. Und als er seine letzte Evangelisationsreise angetreten hat, er kam wieder durch die verschiedenen Dörfer durch und die Leute folgten ihm scharenweise und waren begeistert. Sadhu Sundar Singh ist hier und er predigt wieder das Evangelium. Kommt alle her, ihr müsst es hören und so weiter. Dieser wunderbare Sadhu Sundar, tausende von Leuten sind schon zum Glauben gekommen. Wir haben die Leute geschwärmt und ihn gelobt. Und da kam plötzlich ein Freund zu ihm und sagte, hey, wirst du nicht ein bisschen hochnäsig bei all den vielen Ehrungen und Anerkennungen? Steigt dir das nicht vielleicht mal zu Kopf? Wisst ihr was? Sadhu Sundar Singh hat darauf geantwortet. Als Jesus in Jerusalem einzog, breiteten die Menschen ihre Kleider auf dem Weg aus, um Jesus zu ehren. Jesus ritt auf einem Esel. Die Füße Jesu berührten nie den Boden und schon gar nicht diese Kleider. Der Esel schritt aber über die Kleider hinweg. Aber wäre es nicht töricht gewesen, wenn sich der Esel darauf etwas eingebildet hätte? Man hatte die Straße doch nicht für den Esel, sondern für den Herrn so wunderbar geschmückt. Ebenso töricht wäre es, wenn sich dieser Evangelist, also Sadhu Sundar Singh in seiner Person, etwas auf die Ehre einbildete, die man doch Jesus erweist. Ich bin doch nur ein Esel, der Jesus in die Stadt hineinträgt. Ein wunderbares Bild. Ich liebe diesen Sadhu Sundar Singh. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um dich. Es ging nie um Paulus. Und das macht Paulus deutlich am Anfang. Paulus, was? Ein Diener. Ich bin der König des Christentums. Nein, das hat Paulus nie gesagt. Er sagt, er ist ein Diener. Und dann kommt er zum Hauptpunkt. Jesu Christi. Wie wunderbar ist dieser Anfang des Römerbriefes. Warum hat Paulus Gemeinde so geliebt? Weil Gott ihn aus dem alten Leben rausgerufen hat in etwas Neues. Und weil er wusste jetzt, es geht wirklich um das Zentrum der Menschheitsgeschichte. Es geht um Jesus Christus und nichts anderes. Und das ist das, was mich begeistert an Gemeinde. Ich bin heute Morgen nach St. Wendel gefahren, um dort auch zu predigen. Dann habe ich Felix mitgenommen und Felix gefragt, Felix, was ist für dich das Schöne an Gemeinde? Wisst ihr, was das Erste war, was er sagte? Menschen kommen zusammen, um von Jesus zu hören. Das ist das Schönste in der Gemeinde. Und dann sagte er, und das Zweite ist die Gemeinschaft, die man dort hat. So viele Geschwister, so viele Freunde, so viele Leute, mit denen man einfach Zeit verbringen kann, um diesen Gott zu loben. Ein dritter Aspekt, den wir heute Abend mitnehmen wollen. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit der neuen Familie. Der nächste Abschnitt, den wir anschauen wollen, das sind ein paar Verse, die ich uns gesamt einfach mal vorlesen will. Da spricht Paulus von einer Sehnsucht, die er hat. Und das schreibt er in fast allen Briefen immer wieder an die Gemeinde. Ich sehne mich so, zu euch zu kommen. Und hier sagt er auch genau, warum. Lesen wir uns das mal durch. Als erstes möchte ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle danken, denn in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Gott weiß, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke. Er ist mein Zeuge, er, dem ich diene, indem ich mich mit meinem ganzen Leben für das Evangelium von seinem Sohn einsetze. Gott weiß auch, dass es mein Wunsch ist, endlich einmal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich darum, mir das möglich zu machen, wenn es sein Wille ist. Denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren gemeinsamen Glauben, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ich durch euch und ihr durch mich. Ihr sollt wissen, Geschwister, dass ich mir schon oft vorgenommen habe euch zu besuchen. Nur stand dem bisher jedes Mal etwas im Weg. Ich möchte nämlich, dass meine Arbeit auch bei euch in Rom Früchte trägt, genauso wie es bei den anderen Völkern der Fall ist. Allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. Paulus hatte einen riesengroßen Wunsch. Er wollte diese Gemeinde sehen. Er wollte diese Gemeinde besuchen. Diese Gemeinde, die er eigentlich noch gar nicht kannte. Trotzdem eine Gemeinde mit einer riesengroßen Strahlkraft. Ich finde das unglaublich. Was für einen Ruf hatte diese Gemeinde? Sicherlich kennt ihr alle eine Gemeinde in Kusel. Ich bin dort angestellt im Missionsdienst, nicht in der Gemeinde, nein, im Missionsdienst. Ich bin jetzt ungefähr, hilf mir auf die Sprünge, 7 Jahre sind es, glaube ich, genau. Am 1.1. so ungefähr rum war der erste Gottesdienst 2016, da war ich hier und da hat mich, weiß nicht mehr wer das war, irgendjemand hat kurz gesagt, stell dich doch mal kurz vor. Und dann bin ich hier nach vorne, habe gesagt, ich bin der Rüdiger Gräbel, Musiker und so weiter und komme auch hier dann zum Predigen und bin beim Missionsdienst, bla bla bla. Nächste Woche wurden alle Gäste wieder begrüßt und ich saß am Klavier und irgendjemand sagte, du hast vergessen, den Rüdiger zu begrüßen. Das war der Uwe, der das vergessen hat. Das weiß ich immer noch. Und dann guckte der Uwe rüber und sagte, der Rüdiger, der gehört zum Inventar. Ich muss euch sagen, das war für mich eine der größten Ehrenbezeichnungen, so blöd es klingt. Ich wusste, ich bin zu Hause. Das hat so viel ausgemacht. Danke, Uwe. Wirklich. Wie oft in den letzten 7 Jahren denkt ihr, dass ich in Kusel in der Gemeinde drin war? Schätzt mal. 7 Jahre bin ich jetzt dabei. Im Gottesdienst. Im Gottesdienst. 70 Mal. In den letzten 7 Jahren 70 Mal. Wow, nicht schlecht. Nee, bisschen weniger. Noch weniger. Ja. Ich glaube, ich war insgesamt 2 Mal bisher in Kusel im Gottesdienst. Alle anderen Termine bin ich in Pirmasens. Nein, Pirmasens, Ida Oberstein, St. Wendel, Kaiserslautern. Ich bin überall, aber fast nie in Kusel. Ich muss euch sagen, einmal war ich in Kusel. Es war Neujahr. Hier die Gemeinde hat gesagt, wir machen nichts. Und dann habe ich Zeit gehabt, um mal dort morgens in den Gottesdienst zu gehen. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt zu Hause liegen bleibe und den Tag genieße und mal richtig reinschlafe bis um 12, nee, das ist für mich kein guter Start, ich will dort in die Gemeinde. Und dann habe ich dort etwas erlebt. Eine kleine Geschichte vorweg. In Kusel gab es eine gewisse Spannung, als Flüchtlinge 2015 kamen. Und zwar gibt es dort ein Café im Eingangsbereich. Und da gibt es in der Mitte einen großen Tisch, gab es damals, wo dann die Senioren dran gesessen haben. Das war der Seniorentisch. Plötzlich kommen Flüchtlinge und die wussten nicht, dass das der Seniorentisch ist. Und die haben sich da dran gesetzt. Oh, ich muss euch sagen, das war ganz schön böse. Nein. Das war ganz schön schlimm für die Senioren. Die haben fast einen Aufstand gemacht. Michael in seiner Weisheit, was hat er gemacht? Wie können wir das ändern? Gut, wir machen einen Zettel auf den Tisch drauf, jetzt haben sie ein großes Schild draufgelegt, wo drauf stand, in allen Sprachen, die sie wussten, dies ist ein Seniorentisch, liebe Flüchtlinge, bitte bleibt hier fern. Ja, ging gut, die Senioren waren wieder glücklich. Das Problem war, irgendwann war der eine Senior krank, ein anderer Senior war krank und dann passiert etwas ganz Wunderbares. Die anderen Senioren sagten, hey, da ist doch ein Platz frei, können wir doch einen einladen von den Flüchtlingen. Und plötzlich kam ein Flüchtling dazu Und dann kam irgendwann noch ein Flüchtling dazu und man hat angefangen, mit denen sich zu unterhalten. Und so mussten, es ist ganz oft bei uns auch so, dass wir Traditionen haben, die wir ganz schwer aufbrechen, wo Leute gar nicht so richtig reinpassen. Und es braucht einfach seine Zeit, wo Gott an unserem Herzen arbeiten muss. Und so war es auch dort. Und irgendwann plötzlich haben die Senioren gesagt, hey, da vorne ist noch ein Platz frei. Warum soll ich mich hier zu den Alten setzen? Ich gehe mal darüber. Da sitzen ein paar Flüchtlinge. Und plötzlich war das ganz aufgemischt und man hat sich miteinander mehr verbunden. Und plötzlich waren die Flüchtlinge unter den Senioren, die Senioren unter den Flüchtlingen und die Gemeinde wuchs, weil man plötzlich ein Verständnis füreinander bekommen hat. Wie wunderbar diese Geschichte. Und dann plötzlich an diesem Tag, wo ich im Gottesdienst dort war, etwas zu erleben, das hat mich wirklich umgehauen. Ich habe geheult danach. Ich habe sowas noch nie erlebt. Da waren Flüchtlinge und die sind gerade in den Transfer gekommen. Bedeutet, von Kusel weg irgendwohin sind sie verschifft worden quasi an einen anderen Ort, wo sie dann dort weiterleben sollten. Und das ist immer auch sehr emotional, wenn man ein paar Jahre in Kusel war. Und selbst wenn es nur ein halbes Jahr war, die Gemeinde ist sehr herzlich und nimmt Leute gerne auf. Und plötzlich muss man weg und man weiß nicht, wie wird das Ganze. Und dann in dem Gottesdienst sagte der Leiter, die ihr jetzt in den Transfer kommt, das waren glaube ich 10 Leute, kommt bitte mal alle hier nach vorne in die Mitte. Und dann sind sie in die Mitte, haben sich hingestellt und die ganze Gemeinde stand auf. Und die, die direkt drumherum waren, gingen zu ihnen und haben die Hand auf die Schulter gelegt. Und die, die nicht in der Lage waren, bei denen die Hand aufzulegen, standen hinten dran und haben den Vordermännern die Hand auf die Schulter gelegt. Und plötzlich war die ganze Gemeinde, 150 Mann da gestanden, haben die Hand bei einem anderen auf die Schulter gelegt und fingen an, gemeinsam diese Leute zu segnen und für sie zu beten. Ich dachte mir, was für eine Strahlkraft hat das, wenn man als Gemeinde solch eine Einheit erlebt. Michael kriegt ganz viele Anrufe immer wieder von Flüchtlingen, die kommen wollen, weil sie merken, da ist was anders. Diese Gemeinde ist besonders. Ein Ort, wo man angenommen wird. Das ist Familie. Paulus schreibt hier von einer Sehnsucht nach dieser Gemeinde, die auch solch eine Strahlkraft hatte. Diese Gemeinde in Rom. Ich will uns nochmal zeigen, was er hier besonders betont. Ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gott mir geschenkt, Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Wenn ich das lese, denke ich mir, oh, hoho, der Paulus ist ganz schön hochnäsig. Ich komme, um euch zu stärken. Von euch kann ich ja nicht viel bekommen. So scheint es im ersten Moment. Wisst ihr was? Ich bin Pianist, das wisst ihr. Ich hätte es manchmal gerne, ich könnte einfach in eine Gemeinde kommen und einfach nur sitzen und hören, wie jemand mit 1000 Fehlern, ganz egal, Klavier spielt, Gitarre spielt, was auch immer, einfach mal, dass ich mal abschalten kann, mal zuhören kann, vielleicht meine eigene Kreativität wieder neu entfachen kann, weil ich merke, oh, das hat er ganz interessant gelöst, die Akkordfolge. Da wäre ich mal gerne Mäuschen, würde mal gern zuhören und dann vielleicht das Ganze versuchen, auch selbst nachzuspielen. Aber ganz oft heißt es dann, nee, Rüdiger, du machst das. Ich mach's auch sehr gerne, versteht's nicht falsch, ich mach's wirklich gerne. Aber manchmal würde ich mir wünschen, einfach mal nur zu hören, anstatt zu produzieren. Ich mach beides mit euch. Ich spiele Klavier und ich höre, wie ihr singt. Und ich werde auch dadurch total fröhlich. Aber Paulus hier, er sagt, ich komme, um euch zu stärken. Und dann stellt das klar, besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Gegenseitig. Das ist das Wort, das habe ich hier unten nochmal hingeschrieben, das griechische Wort. Und hier hinten sehen wir genau das, kaleo. Kennt ihr das Wort noch? Vom Anfang der Predigt. Wir sind berufen. Und Paulus schreibt jetzt hier plötzlich, damit wir gegenseitig symparakaleo. Und dieses Wort, lasst es einmal kurz auf euch wirken. Hier steckt Rufen drin. Hier das Para heißt so viel wie herbei oder zur Seite. Jemanden zur Seite rufen. Wenn ich jemanden zur Seite rufe, ich rufe das öfter meine Frau. Im Moment ist so, ich habe jetzt eine Bandage hier an, weil ich gerade diesen Nabelbruch operiert bekommen hatte vor 3 Wochen. Und habe eine Bandage hier an und am Anfang, ich konnte noch nichts machen. Ich lag auf dem Bett, Schatz, kommst du mal? Und dann hat sie mir das Pflaster runtergerissen. Oh, das war ein angenehmes Ding. Und dann hat sie desinfiziert und sauber gemacht und neues Pflaster drauf. Ich habe sie parakaleo, ich habe sie zur Seite gerufen. Ich habe sie herbeigerufen, das ist der Gedanke dazu. Warum ruft man jemanden herbei? Weil man Hilfe braucht, weil man jemanden benötigt. Das gleiche Wort parakaleo, mittlerweile im Griechischen wird es parakalo ausgesprochen. Parakalo sagt man zum Beispiel, ich bestelle in einem Restaurant irgendetwas zum Trinken, dann kommt der Kellner und sagt, parakalo, zu Deutsch, bitte. Und ich sage dann, evcharisto, das heißt danke. Evcharisto, kennt ihr vielleicht, altgriechisch ausgesprochen, eucharisteo. Kennt ihr die Eucharistie? Ein Dankgebet. Paulus schreibt hier, damit wir herbeirufen, damit wir uns gegenseitig herbeirufen, damit wir uns gegenseitig zurufen, uns gegenseitig ermutigen, uns gegenseitig trösten. Das ist der Gedanke dabei. Das heißt, Paulus sagt zuerst einmal, liebe Leute, wenn ich komme, ich habe meine Probleme und ich weiß, ihr habt auch eure Probleme. Und wenn ich von euch höre, wie ihr mit euren Problemen umgeht, werde ich ermutigt. Und genauso will ich euch von dem Ganzen berichten, wie groß Gott ist, dass er in meinem Leben mir durch die Probleme durchhilft, damit ihr genauso ermutigt werdet. Meine Mutter hat vor 2-3 Wochen leider die Mitteilung bekommen, Lungenkrebs. Hat schon gestreut, sehr wahrscheinlich die Nebenniere befallen, die Leber befallen, Lymphknoten befallen. Wir wissen nicht, wie lange es noch geht. Das, was mir am meisten wehtut, sie kennt Jesus nicht. Das ist eine Riesenherausforderung. Meine Schwiegermutter, habt ihr schon öfter gehört, an Krebs erkrankt vor 1,5 Jahren. Meine Schwiegermutter hat das gehört, wurde ein paar Mal operiert hier und da an der Wirbelsäule und sie kam nach Hause, das Erste, was sie macht, sie schlägt ihr Mennonitengesangbuch auf, nie tiefer als in Gottes Hand. Und liest dieses Lied wieder und wieder durch und sagt, das ist das Einzige, was mich jetzt noch hält. Ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Diese Frau blüht wieder auf. Du merkst richtig bei ihr Freude im Herzen. Sie ist jetzt komplett raus aus der Arbeit, aber dafür da für die Familie. Sie kann wieder kochen, backen, kann wieder Haushalt machen, kann Wäsche. Genial. Freut mich riesig für sie. Und wenn sie jetzt zu meiner Mutter kommt, das sind 2 Personen, die etwas Ähnliches erleben und die dann miteinander reden können, wie gehst du damit um? Wisst ihr was, das ist genau das. Ich habe meine Probleme, ihr habt eure Probleme. Aber wenn wir gemeinsam versuchen, herauszuhören, wie hat er vielleicht das Problem gelöst in seinem Leben, dann kann das eine Riesenermutigung für mich werden. Das ist das, was das hier heißt. Parakaleosym, wir kennen die Sinfonie, gemeinsam, zusammen, sich gegenseitig herbeirufen, sich gegenseitig zur Seite stehen, sich gegenseitig trösten, heißt das Wort. Ihr kennt vielleicht den Paraklet. Habt ihr das schon mal gehört, das Wort? Der Paraklet, das ist im Johannesevangelium 14,16 vom Heiligen Geist. Jesus wird gehen und wird uns einen Parakleten schicken, einen Herbeigerufen, einen Helfer, einen Tröster, so heißt es bei Luther. Und jetzt sagt Paulus hier, ich will mit euch zusammenkommen, um gegenseitig ermutigt zu werden. Damit wir Gott in den Mittelpunkt stellen und durch ihn wieder neu ausgerichtet werden. Die Gemeinde sollte genau solch ein Ort sein. Und wenn sie es ist, dann freue ich mich mehr. Aber wenn sie es nicht ist, komme ich trotzdem gerne in die Gemeinde, weil ich versuche, meinen Beitrag zu leisten. Warum komme ich gerne in die Gemeinde? Weil Gott uns rausgerufen hat aus dem Dunkel dieser Welt. Warum komme ich gerne in die Gemeinde? Weil es in der Gemeinde um Jesus geht. Er ist im Zentrum. Und ich komme gerne in die Gemeinde, weil ich hier mit einer neuen Familie zusammen bin und ermutigt werden kann. Geht es dir genauso? Himmlischer Vater, ich will dir von Herzen Danke sagen, dass Paulus genauso diesen wunderbaren Brief startet. Herr, Dank, dass er diese Sehnsucht zum Ausdruck bringen konnte und dass er das, was wirklich im Zentrum ist, betont hat, nämlich dich, diese Beziehung zu dir, zu wissen, wer du bist, aber auch in dieser Beziehung zu leben. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du uns alle veränderst, dass du uns neu ausrichtest auf dich, dass wir als Menschen diesen Gottesdienst verlassen, die einfach voll Freude sagen können, du bist der Herr. Du bist ein liebender Herr. Du bist ein fürsorgender Herr. Du bist ein Tröster. Du bist ein, der mit uns mitgeht. Hab Dank, dass du dieser großartige, wunderbare Gott und Vater bist. Amen.